Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wochenende ist vorüber. Es ist Montag und damit Zeit für Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 376. Und heute sind wir thematisch relativ bunt unterwegs. Ich begrüße im zweiten Teil der Sendung Christian Stein von Handball World. Der saß gestern neben mir beim Spiel der deutschen Frauen gegen die Slowakei. Da blicken wir ein bisschen darauf, wie es so gelaufen ist. Klar, gegen einen eher mäßigen Gegner. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Und ja, was wir erwarten können vom kommenden Wochenende, denn da steht das DHB-Pokalfinal vor auf dem Programm. Außerdem wurde der Vertrag mit Bundestrainer Markus Gaugisch verlängert, der mit Alfred Gieslason übrigens auch mit einer Bedingung. Das ist auch Thema und im Interview der Woche begrüße ich Arne Wohlfahrt. Ja, den Namen habt ihr hier schon mal gehört. Der war viele Jahre mein Experte für die HSG Wetzlar, ist dann in den Fußball gegangen als Geschäftsführer und ist jetzt als Funktionär wieder zurück im Handball bei der HSG Wetzlar. Ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch, das ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und außerdem sage ich Hallo und herzlich willkommen an Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Moin Tom.
Ich grüße.
Ich bin sehr gespannt, was du auch zu erzählen hast, denn beim BHC läuft es alles andere als rund. Wir haben ja vor einigen Monaten zusammengesessen, kurz vor der Europameisterschaft, also kurz nach Weihnachten, da hat der BHC, oder ich glaube das Spiel war kurz vor Weihnachten, so ist es richtig, gegen die HSG Wetzlar zu Hause im PSD Bankdom gespielt und man hatte die große Hoffnung, dass man da endlich mal ein Spiel gewinnen würde, ist schief gegangen. Ich hatte damals schon kein gutes Gefühl, mittlerweile ist es deutlich schlechter geworden, ich glaube das geht hier genauso.
Ja, das ist auf jeden Fall schlechter geworden, das Gefühl. Und genau, damals hatten wir das ja eigentlich kaum thematisiert, glaube ich, kaum über den BHC gesprochen, sondern da ging es ja eher so um so Nationalmannschaftsgeschichten. Ja, aber ich finde auch, dass die Tendenz weiter nach unten zeigt, um nicht zu sagen, dass der BHC sich gerade so ein bisschen im freien Fall befindet.
Was ist denn in den vergangenen Wochen passiert?
Ja, was ist passiert? Also die Ergebnisse sind ja wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Man hat 3 Spiele gehabt gegen Kiel in Melsungen und gegen Hannover, in denen man jeweils in eine Endphase gekommen ist, wo man eine Chance hatte, das Spiel zu gewinnen. Also das mal das Positive. Um es dann aber in der Endphase wirklich völlig aus der Hand zu geben, also wirklich auch völlig zu verdaddeln aus verschiedenen Gründen. Oft, weil man dann im Angriff haarsträubende Fehler gemacht hat, manchmal eben auch klare Bälle vergeben hat, aber sehr viel eben auch haarsträubende Fehler gemacht hat. Manchmal aber auch, wenn man in der Deckung dann gar keinen Zugriff mehr hatte. Also die Gründe dafür waren unterschiedlich. Und das ist ja sowieso schon mal schlecht. Dann waren es halt 6 Liga-Niederlagen hintereinander. Und dann folgte das Auswärtsspiel in Leipzig, was da so ein bisschen, ja, ist man vielleicht auch mit einem etwas anderen Gefühl vielleicht noch reingegangen, dass man gesagt hat, ja gut, wir fahren jetzt nach Leipzig, die stehen auch unten drin. Die anderen genannten Teams sind ja eher gerade oben dabei und eher auch auf einem Höhenflug. Hannover hat ja gerade Magdeburg geschlagen zum Beispiel, genau davor. Von daher vielleicht nicht überbewerten und dann fährt man eben nach Leipzig. Und ja, Leipzig ist natürlich einmal heiß wie Frittenfett in dem Spiel zu Hause. Aber der BHC kriegt überhaupt kein Bein auf den Boden und geht damit 22-33 unter. Und ich finde es nicht mal ketzerisch formuliert, wenn man sagt, das war ein spielerischer Offenbarungseid.
Das ist natürlich starker Tobak und wir schauen nochmal ein bisschen zurück. Das Hinspiel gegen Leipzig, das war Ende November, das habe ich damals kommentiert. In der Unihalle ist unentschieden ausgegangen. Damals hatte ich den Eindruck, Mensch, das ist mal wieder eine verpasste Chance des BHC. Und das ist das, was du ja gerade auch dargelegt hast. Gegen Kiel hatte man eine Chance, in Melsungen hatte man eine Chance, zu Hause gegen Hannover hatte man eine Chance. Aber nochmal dazu, Tom, ist es natürlich schon so, das sind jetzt nicht die Spiele, wo man erwartet, dass der BHC Punkte holt. Das müssen wir auch richtig einordnen.
Ja, also gegen Kiel sowieso nicht. Gegen Kiel hat, glaube ich, der BHC jetzt eine Bilanz 0-21, also wirklich noch nie einen Punkt geholt, 21 Mal verloren in der Handball-Bundesliga. Melsungen auswärts, da gab es vorige Saison mal einen Punkt, ansonsten hatte man eigentlich ganz gut gegen Melsungen ausgesehen, unter Jamal Naji auch, seit Jamal Naji Trainer ist. Aber ja, ich glaube, da war auch eine sehr gute Heimbilanz, da hat man sicher mit wenig gerechnet. Gegen Hannover hatte ich schon deutlich mehr Hoffnung, muss ich sagen, weil auch oft eben man in den Heimspielen gegen Hannover punktet, auch in der Vergangenheit und auch so vom Gefühl her dachte ich, die Chancen sind größer und ja, in Leipzig, das war eigentlich jetzt in den letzten Jahren einer der Lieblingsgegner vom BHC. Nachdem man auch da vor einigen Jahren große Schwierigkeiten immer hatte, hat sich Leipzig wirklich zu so einem Gegner entwickelt, gegen den man sehr, sehr häufig viel mitnimmt und die man auch zu Hause vor allem mal so richtig aus der Halle gefegt hat. Ich glaube auch zweimal schon. Ja, und das ist natürlich eine unglaubliche Enttäuschung. Also wenn man da verloren hätte, ist es schon eine Enttäuschung. Aber auf die Art und Weise ist es halt heftig. Und das Hinspiel, was du angesprochen hast, da war es dann so, ja, das würde ich noch sagen, das war ein bisschen Pech, dass man da nur einen Punkt holt. Ich glaube, da waren zwei Pfostentreffer von Linus Arneson in den letzten 5 Minuten. Dann hat er noch, glaube ich, eine gute Chance gehabt, die überragend pariert war. Also da hat Leipzig dann auch so ein bisschen die Gunst der Stunde gehabt. Aber es war zumindest noch ein Punkt. Das hat sich wie eine Niederlage angefühlt, aber man hat ja zumindest noch gepunktet. Ja, aber jetzt war man ja nun ewig weit weg von irgendwas Zählbarem.
Lass uns kurz diese Partie, jetzt diese 11-Tore-Niederlage in Leipzig, vielleicht nochmal taktisch und personell erklären und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil ja, es ist das eine, dass man hoch verliert, da gibt es viele Gründe, aber sie sind personell auch ein bisschen gebeutelt, insbesondere auf der Kreisläuferposition und im Innenblock, und das zieht sich mehr oder weniger, so ehrlich müssen wir auch sein, fast schon durch die komplette Saison.
Ja, also das ist natürlich Teil der Wahrheit. Tom Kaure-Nikolaisen hat halt letztes Jahr den Abgang von Max Dari, der ja 22 gegangen ist, Sommer 22, hat Tom Kaure-Nikolaisen als Abwehrchef wirklich hervorragend aufgefangen. Und wie wichtig er dann ist, also er hat das in Kombination mit Frederik Ladefoged aufgefangen, der damals neu war, muss man auch sagen. So, und wie wichtig er ist, das zeigt sich dann jetzt diese Saison die ganze Zeit schon. Man hat defensive Probleme, weil er konnte mit Rückenproblemen nicht in die Saison starten, musste dann auch am Rücken operiert werden. Jetzt ist die Frage, kommt er überhaupt diese Saison nochmal auf die Platte oder verpasst Tom Kaure-Nikolaisen die gesamte Saison beim BRC? Die Abwesenheit des Spielers, die wiegt schwer. So. Dann hat man Aaron Sesing ja auch im Abwehr-Innenblock installiert. Das war auch geplant, aber das ist natürlich ein junger Spieler. Ich meine, als er zum BRC kam, war er 20. Muss ich jetzt nochmal nachsehen, ob er jetzt 21 ist, aber ist auf jeden Fall noch ein junger Spieler und hat sich, finde ich, überraschend gut entwickelt direkt am Anfang in der Saison. Und das war, glaube ich, auch das Spiel gegen Leipzig, wo er sich dann schwer an der Schulter verletzt hat und eben seitdem auch nicht mehr zur Verfügung steht. Comeback vielleicht April, vielleicht Mai, muss man mal schauen. Aber da sieht es ganz gut aus, glaube ich, dass er dieses Jahr nochmal aufläuft. Ja, der fehlt natürlich dann aktuell oder nach diesem Leipzig-Spiel logischerweise auch. Und jetzt war es noch so, dass kurz vor Weihnachten Frederik Ladefoged mit argen Rückenschmerzen, was man auch gesehen hat, gespielt hat. Also war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und jetzt hat er in Leipzig dann auch komplett gefehlt. Und ja, da ist natürlich jetzt auch die Frage, ist es auch irgendeine Rückenverletzung? Genau weiß ich nicht. Aber es ist natürlich dann schon die große Frage, kommt er denn rechtzeitig zurück in den Kader dann jetzt eben für das Gummersbach-Spiel am nächsten Sonntag? Ich glaube, das ist alles andere als sicher. Also das ist so. Also die Kurzform der Antwort ist, der BRC und die Kreisläufer bzw. Abwehr-Innenblocker ein Riesenproblem. Man hat nachverpflichtet im Winter Anthony Donjecki, der, da kann er ja nichts für, jetzt in Leipzig auch überhaupt keine Bindung zum Spiel hat, gerade offensiv, also wirklich null Bindung zum Spiel. Und natürlich auch noch, das muss man sich mal vorstellen, man verpflichtet den nach und er hat sich erstmal ein Band gerissen und war erstmal 4 Wochen raus. Also das läuft maximal unglücklich dort, was diese Position betrifft. Aber man kann halt nicht alles damit erklären, das ist unmöglich.
Wir machen gleich weiter in unserer Erklärung bzw. in deiner. Also Anthony Donjecki ist ein polnischer Kreisläufer, 22 Jahre alt, hat entsprechend wenig Erfahrung, insbesondere auf dem Level. Das ist auch eine wichtige Info, denke ich. Und Gregor Krečič ist ein Linkshänder für den Rückraum, Slowene, der nachverpflichtet wurde. Der kommt aus Celje. Ja, da kann man sagen, der hat Champions League Erfahrung, aber auch der muss sich natürlich erstmal einfinden in dieses System von Jamal Nagy, das als sehr komplex gilt. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger deiner Berichterstattung nach diesem Spiel gegen Leipzig. Warum ist dir das so ins Auge gefallen in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, ins Auge gefallen. Also ich glaube schon, dass es insgesamt kompliziert ist. Dass es insgesamt um eine Entwicklung von Dingen geht beim BRC, die jetzt nicht komplett leicht von der Hand gehen. Also das ergeben ja auch Gespräche, sag ich mal, mit Spielern. Also das ist jetzt ohne Wertung auch, die halt auch sagen, das Training ist auch anstrengend für den Kopf und so weiter. Also dass man halt, wenn irgendein Spieler irgendetwas macht, dann ist man selber gezwungen, darauf so und so zu reagieren. Also ich glaube schon, dass es insgesamt relativ komplexe Systeme im Angriff sind. So. Und ich denke auch, dass es funktionieren kann, wenn man dann, weiß ich nicht, auf Tabellenplatz 10, 12 oder sonst wo irgendwo gesichert rumläuft, solche Dinge dann eben zu etablieren. Aber jetzt ist eben, also du kannst mich ja dann Oldschool nennen, ich finde, in einem Abstiegskampf, wo es jetzt wirklich, jetzt der BRC hat noch 4 Tore Vorsprung auf dem Abstiegsplatz vor Eisenach. Also Eisenach ist kurz davor, den BRC zu überholen, obwohl sie nicht mal punkten. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, jetzt ist es so, dass es muss jetzt viel mehr drum gehen, Kampf, Leidenschaft, Energie aufs Feld zu kriegen. Und das sehe ich halt einfach nicht, sondern ich sehe halt in diesen, auch in diesen Crunch-Time-Phasen, die man dann verloren hat, irgendwie, man versucht jetzt irgendwas, das scheitert, und dann ist man damit beschäftigt, irgendwie mit dem Scheitern, und vergisst irgendwie das Kämpfen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu platt und kann man vielleicht auch dann in einzelnen Szenen belegen, aber es wirkt auf mich einfach nicht so wie diese pure, wir müssen das jetzt gewinnen, wir schmeißen da jetzt alles rein, Stil. Und das war in Leipzig dann halt, fand ich sehr klar zu sehen, weil es da einfach gerade auch in Richtung Körpersprache in jede Richtung fehlte. Vorne, hinten, alle haben sich nur übereinander, sag ich mal, aufgeregt, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Also mein Gefühl ist, es ist kompliziert. So. Und was dann auch dafür spricht, sind so Geschichten, da hört man ja die Auszeiten eben auf Dein, kann man ja wunderbar da reinhören. Dann hört man Jamalaji sagen, ja, Jungs, also bei 6-14 Rückstand oder so ähnlich, haltet euch an System und nicht jetzt irgendwie hier freilaufen oder sowas in der Art, sondern haltet euch eben an System, mehr Disziplin sozusagen. Und dann wird Eloy Morante Maldonado in der Halbzeit aufs System angesprochen und er kann überhaupt nichts zu dem System sagen. Also er sagt irgendwas in der Richtung, ja, dass wir die Zweikämpfe gewinnen sollen. Also das wirkt auf mich so, okay, ich glaube einfach, man kann jetzt da nicht irgendwie plakativ 1-2 Sachen rauspicken, sondern das System ist einfach, man hat unglaublich viele Situationen, auf die man vielleicht irgendwie reagieren muss, was zum System gehört, und das erfordert natürlich ein unglaubliches Maß an Konzentration, das zu tun. Und ich glaube, dass das in so einem Stress dann einfach auch verloren geht, beziehungsweise wenn nicht, dann ist man nicht mehr in der Lage, diesen puren Kampf aufs Feld zu bringen. Ich weiß nicht, wie ich das in wenigen Sätzen besser erklären soll. Ich hoffe, es wird einigermaßen verständlich. Aus meiner Sicht muss es irgendwie einfacher sein. Ja, aber das klingt jetzt natürlich auch irgendwie, als wäre jetzt ein erfahrener Handballtrainer, der weiß, wie man Abschiedskampf macht. Ja, aber man kann sagen, es ist meine Meinung, man muss es irgendwie einfacher halten, man muss mehr drauf gehen, dass die Mannschaft immer vollen Einsatz einfach bringen kann und bringt. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht der Fall ist.
Du hast 2 Artikel zu diesem Thema geschrieben, unmittelbar quasi nach diesem Spiel. Der erste mit der Schlagzeile, der BHC ist am Tiefpunkt angekommen. Welcher Weg führt aus der Krise? Das hast du jetzt gerade ja schon ein bisschen dargelegt. Aus deiner Sicht, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, müsste es einfacher sein, strukturierter im einfachen Sinne. Also klar, man braucht immer eine Form von Struktur und man muss auch wissen, was man auf der Platte zu tun hat. Aber du möchtest mehr über Leidenschaft und diese Art von Handball zum Erfolg kommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, definitiv. Und ich habe auch so momentan auch diesen Eindruck, dass es nichts gibt, was den BHC definiert. Also was macht der BHC denn richtig, richtig gut auf dem Feld? Immer gegen jeden Gegner, unabhängig vom Gegner. Das finde ich gerade schwer zu erklären und fand ich in der Vergangenheit nicht so schwer zu erklären. Also in der Vergangenheit hätte ich dir immer gesagt, das Abwehr-Torhüter-Paket in 75% der Fälle, 80% der Fälle kann man damit zufrieden sein. Vielleicht sogar mehr, aber ich möchte es nicht übertreiben. Aber doch im Großteil der Fälle kriegt man da Kampf, Leidenschaft und so weiter aufs Feld. So. Daraus entwickelt man seine Stärke, daraus entwickelt man im besten Fall Gegenstöße. Über eine gut funktionierende Abwehr entwickelt man Sicherheit im Angriff. So. Mal völlig unabhängig von komplizierten oder leichten Positionsangriff, davon mal ganz abgesehen. Und das sehe ich halt gerade nicht. Jetzt muss ich gestehen, habe ich gerade deine Frage vergessen.
Ja, macht nichts. Ich habe noch viele andere. Ist gar kein Problem, Tom. In diesem Artikel, beziehungsweise in dem anderen Artikel, den du geschrieben hast, ist deine Schlagzeile, wäre ein Trainerwechsel beim Bergischen HC die richtige Lösung? Du stellst auch selber noch ein paar Zwischenfragen, die du in deinem Artikel beantwortest. Zum Beispiel blickst du zurück auf eine Krise, die Sebastian Hinze ja überwunden hat, wenn auch nicht mit Happy End. Das war 2016, 2017, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Da hatte man nach der Hinrunde 5 Punkte auf dem Konto. Man hatte aber auch, und das war der große Unterschied, schon den Kader für die Saison danach zusammen. Da wurden unter anderem dann Linus Arneson und Max Dari verpflichtet. Wir wissen beide, was aus diesen Spielern geworden ist. Dari gehört zu den besten Abwehrspielern im Handball überhaupt, meiner Meinung nach. Linus Arneson ist mittlerweile ein absolut etablierter Bundesligaspieler und der Kopf dieser Mannschaft. Die Situation war damals eine andere. Man hat in der Rückrunde dann unfassbar viele Punkte geholt und nur ein Punkt hat gefehlt, dass man in der Liga bleibt. Das ist also ein großer Unterschied zur aktuellen Situation.
Es waren damals in der Rückrunde in 16 Spielen 17 Punkte und das als Tabellenletzter, der mit 5 Punkten dastand. Und man muss natürlich auch sagen, damals war das Verletzungspech auch sehr, sehr groß, sehr groß, vor allem halt eben in der Hinrunde, was ja auch dazu beitrug, dass es halt abwärts ging. Das kann man diese Saison sicher auch so hinstellen. Aber der Kader im Gesamten hatte nicht die Struktur, wie er es heute hat. Damals hätte man vor der Saison, das war auch das Jahr, wo Viktor Szilagyi aufgehört hat, also eigentlich aufgehört hat, er hat dann hinterher ein Comeback gegeben, aber im Prinzip hat er aufgehört und dann war die Verantwortung in der Saison dann auch auf Tomasz Babak, der gerade auch frisch beim BRC war, Alexander Oelze war der andere Mittelmann. Alexander Oelze wurde dann auch während der Saison verabschiedet und hat danach, glaube ich, nie wieder Bundesliga gespielt. Ich meine, er hat noch Rhein-Vikings zweite Bundesliga gespielt, wenn ich nicht irre. Also man sieht schon, wenn man sich diesen ganzen Kader von damals anguckt, das ist einer, wo man vorher wusste, ja, es geht hier um die Plätze 12 bis 17. Also wenn Experten vorher sagen, wo landet der BRC, dann irgendwo da, so relativ weit unten. Sie werden wahrscheinlich die Klasse halten oder haben eine Chance, die Klasse zu halten. Aber das war jetzt nicht, dass man da frohlocken konnte Richtung oben. Und beim BRC jetzt hier dieses Jahr ist es ja so, dass ich schon denke, dass sich auch Teile der Mannschaft vor der Saison so insgeheim ausgemalt haben, vielleicht schaffen wir mal Europa, aber auch jeder Experte, der beim BRC gesprochen hat, hat gesagt, ja, die werden irgendwie so landen zwischen 8 und 14 oder sowas, ja. Das ist sicher eine realistische Einschätzung gewesen. Also der Kader ist jetzt viel besser, als er damals war. Damals hatte man in der Winterpause dann gesagt, so, Sebastian Hinze bleibt unser Trainer. Am letzten Spieltag wird er auf der Bank sitzen, hat das dann durchgezogen. Aber ich glaube, bei dieser Entscheidung hat man schon ins Kalkül gezogen, wenn der das jetzt nicht schafft, die Wende hinzukriegen in dieser Form, wie es dann ja passiert ist, wo man dann wirklich ganz unglücklich abgestiegen ist, muss man ja sagen, damals noch mit 3 Absteigern auch aus der Handball-Bundesliga. Man hat das einfach ins Kalkül gezogen, dass man in die zweite Liga runtergehen kann. Das ist so gesehen nicht der sportliche Exodus gewesen, weil man halt dann auch die Mannschaft hatte, wie du schon eben erwähnt hattest, um direkt wieder hochzukommen. Was man ja dann auch wirklich eindrucksvoll gemacht hat mit 70-6 Punkten, kam man dann wieder hoch. Und dann kann man am Ende sagen, die Entscheidung, Sebastian Hinze als ja, Mann des Vereins sozusagen dann eben zu halten, war genau die richtige. Aber es war eine andere Situation. Und jetzt sehe ich das halt nicht. Ich glaube, der Abstieg ist wirklich keine Option. Das würde bedeuten, man müsste in Windeseile irgendwie noch einen neuen Kader aufstellen für die zweite Liga, was natürlich dann auch schwierig ist, weil es ist ja jetzt schon fast klar, wer wo spielt nächstes Jahr. Ich glaube, das wäre dann eine wahnsinnige Aufgabe. Ich sehe also da dann auch nicht das direkte Comeback oder so. Also man muss jetzt wirklich sehen, dass man auf keinen Fall absteigt.
Die Mannschaft braucht einen neuen Impuls, lese ich als Zwischenschlagzeile auch in deinem Artikel. Wie kann denn dieser neue Impuls aussehen und was ist in den vergangenen Tagen in Solingen und Wuppertal passiert? Man hat sich ja zusammengesetzt, aber eine finale Entscheidung hat es bislang noch nicht gegeben. Und am Wochenende steht ein Heimspiel an gegen den VfL Gummersbach. Das ist sozusagen, auch wenn ich mich persönlich da immer gegen sträube, ein Derby. Und da ist es besonders hitzig. Dieses Spiel möchte man eigentlich in jeder Saison unbedingt gewinnen. Man hat das Hinspiel in Gummersbach gewonnen und da auch sehr, sehr gut gespielt. Und da dachte man schon, ja, das läuft auch jetzt beim BHC richtig rund. Die Entwicklung danach ist bekannt, haben wir jetzt besprochen. Aber was wird denn jetzt passieren, deiner Meinung nach? Und was wäre eventuell richtig? Ich meine, das ist dann immer so eine hypothetische Frage. Man könnte jetzt auch in den Raum werfen, was wäre gewesen, hätte der BHC nicht so viele Verletzte und wäre man dann überhaupt in diese Schieflage gekommen? Aber nun ist man nun mal in dieser Schieflage drin und man braucht eine Lösung. Wie kann die aussehen? Wie wird die aussehen, deiner Meinung nach?
Ja, ich bin bei dir. Wenn man dieses Verletzungspech, diese Verletzungssorgen nicht hätte, könnte das ganz anders aussehen. Dann wäre man vielleicht auch nicht zufrieden, dass man irgendwie auf 13 oder so steht und, keine Ahnung, nur 5-6 Punkte vor dem Abstiegsplatz entfernt ist. Aber man wäre doch einigermaßen in sicherem Fahrwasser und wüsste, nächste Saison kriegen wir eine neue Chance. Diese Saison haken wir irgendwie als Misserfolg oder als nicht ganz so gut gelaufen ab. Also das gab's ja auch ein paar Mal. Also das gab's ja auch unter Sebastian Hinze Saisons, die nicht gut gelaufen sind dann. Ne? Ja, ich glaube, das wäre keine Dramatik. So, jetzt neuer Impuls. Also woran denkt man beim neuen Impuls? Natürlich an den Trainerwechsel. Und wenn ich den nicht diskutieren würde, also auch in einer Lokalzeitung, dann würde ich mich aus meiner Sicht lächerlich machen. Also ich bin wirklich niemand, der in der Vergangenheit großartig Trainerwechsel oder so gefordert hätte oder sowas. Ich war auch nicht für einen Trainerwechsel, als Sebastian Hinze mit dem Rücken zur Wand stand. Also Aber es waren aus meiner Sicht wirklich andere Situationen. Und ich hatte halt auch das Gefühl, dass auch in diesen ganz schlechten Phasen, es war einfach, ich hatte nicht diesen Eindruck, okay, es entwickeln sich gerade alle zum Negativen. Ne? Also das habe ich jetzt gerade beim BRC, Spieler, von denen man viel erwartet hat in der Hinrunde. Mats Andersen hatte man geholt. Der fängt sehr gut an und man hat noch das Gefühl, der hat noch richtig Luft nach oben. Der entscheidet ja auch zweimal ein Spiel. Ne? Und du denkst, das wird der Typ, der den BRC so ein bisschen tragen kann auch. Und wo ist Mats Andersen jetzt? Auf welchem Status? Linus Arneson, sehr blass das ganze Jahr. Tomasz Babak hat am Anfang unter Jamanagi 22 erstmal herausragend gespielt. Und jetzt in Leipzig war das ja wirklich, das war ja echt eine Nichtleistung. Und es ist aber auch die ganze Zeit so, also jetzt seit Wochen eigentlich, Babak erreicht gar nicht mal sein Potenzial. Jubal Mbengue, ja, hat auch immer wieder Verletzungsprobleme. Aber auch da nie wirklich, es ist nie der Zugang gewesen, den du dir jetzt wünschst. Jetzt mal, wenn du dann noch weiter guckst auf die Außenposition, wie gut hat Yannick Fraß diese Saison angefangen und was spielt er jetzt? Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle komplett irgendwie schlecht sind, aber ich habe das Gefühl, gar keiner bringt gerade in irgendeiner Form besonders viel individuelle Leistung. Und das finde ich sehr bedrohlich und ja, und eben diese Tatsache, dass es mir zu, wie gesagt, etwas halt so kompliziert wird. Und was jetzt auch natürlich die ganze Zeit war, ist dieses, ja, die Punkte werden kommen. Wenn wir so weitermachen, dann kommen die Punkte. Naja, das ist halt alles so ein bisschen Durchhalteparole. Ich habe eben das Gefühl, so richtig ein Ansatz, wie holen wir denn jetzt wirklich mal mit Gewalt irgendwie Punkte raus, ist da nicht. Ne? Und dann muss man sich auch einfach mal überlegen, ist Jamanagi für diesen Spot beim BRC einfach tatsächlich der Falsche. Ne? Das ist ein Trainer, der eigentlich Spieler entwickelt und vielleicht auch ein Spielsystem wirklich komplett gut entwickeln kann. Aber ich glaube, im Moment geht es halt nicht so richtig um Spielsystem, sondern mehr um puren Kampf und alles für einen und solche Dinge, die man natürlich in Phrasen schon 100-mal gehört hat. Und das spüre ich beim BRC halt gerade nicht. Und deshalb finde ich den Trainerwechsel durchaus als realistische Option, ohne zu sagen, ob es jetzt das Beste ist, aber ich finde, man muss sich da schon wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen. Und ja, das andere, vielleicht kriegt man es auch zusammen hin, ne? Also ich weiß nicht, wie das da intern, ob man sich wirklich dann so dann nochmal zusammenrauft und dann sagen kann, so, wir ziehen den Karren jetzt gemeinsam aus dem Dreck oder sowas, ist auch möglich, aber ich bin also tatsächlich so ein bisschen ratlos und vor allem, ja, unsicher, sagen wir einfach unsicher. Ich bin so unsicher wie seit ganz, ganz langer Zeit nicht, was den Trend beim BRC betrifft oder einfach, wo landet der BRC am Saisonende. Wenn man das jetzt einfach so laufen lässt, würde ich im Moment sagen, der BRC steigt ab. Ja, also man muss, irgendetwas muss man tun.
Ja, man kann den Kader jetzt nicht mehr komplett austauschen. Von daher ist normalerweise die Regel in diesem Geschäft so, dass man den Trainer austauscht und dann ist natürlich die Frage, welche Alternativen hat man da, aber das werden wir an der Stelle, glaube ich, erstmal abwarten. Wie gesagt, am Sonntag spielt man zu Hause gegen den VfL Gummersbach. Nach der Olympia-Quali kommt der SC Magdeburg ins Bergische, dann geht's nach Stuttgart und dann am Osterwochenende, nee, ist das Wochenende nach Ostern, so ist es richtig, am 7. April zu Hause der THSV Eisenach. Der Kontrahent. Spätestens dann wissen wir, wo es komplett hingeht in dieser Saison. Also machen wir uns nichts vor. Das Spiel muss definitiv gewonnen werden. Und wenn sie vorher alles verlieren, glaube ich ganz persönlich, wird Jamanagi nicht mehr auf der Bank sitzen.
Ja, das weiß ich nicht. Denn du hast ja eben schon erzählt, man spricht ja jetzt. Also es war ja jetzt auch wirklich dann im Nachgang zu Leipzig oder ist es immer noch ein dramatisches Thema. Der Mannschaftsrat hat mit dem Vorstand gesprochen. Dann gab es auch ein Gespräch Vorstandstrainer. Weitere Gespräche von Mannschaftsrat mit dem Kader. Ich glaube, dieser ganze Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Der Club will sich am Mittwoch äußern und dann wird man sehen, wie dieser Impuls aussieht oder ob es einen gibt. Aber also ich glaube schon, dass es einen gibt, weil sich ja auch Jörg Föste, der Geschäftsführer, in der Richtung geäußert hat, dass man jetzt nicht mehr warten könnte. Und man muss jetzt jeden Tag dafür nutzen, die Trendwende herbeizuführen. Ne? Sowas in der Art hat er gesagt. Genau, von daher mal sehen, was das dann eben jetzt ergibt Mitte der Woche und dann natürlich mal gucken, was diese Spiele Gummersbach und in Stuttgart ergeben, denn zu Hause gegen Magdeburg sehe ich einfach nicht, dass der BRC da irgendwas reißen kann, aber klar, gegen Gummersbach in einem Derby geht immer was, auswärts in Stuttgart sollte eigentlich auch was gehen, ja, aber wie du sagst, wenn die wirklich diese drei Spiele verlieren, glaube ich, erstens steht der WRC schon auf dem Abstiegsplatz und zweitens, dann kommt Eisenach. Und was ist das denn auch, also rein psychologisch, für eine Situation? In dem Moment, wo du als BHC, der ja, so ehrlich muss man auch sein, nicht damit gerechnet hat, zu diesem Zeitpunkt der Saison so tief unten drin zu stecken, triffst dann auf ein Team, wo jeder vorher gesagt hat, die steigen sowieso wieder ab. Also Eisenach, ja. Wer hat denn den Vorteil? Also Eisenach kann doch sagen, so, jetzt zeigen wir mal hier, dass wir in der Liga bleiben wollen und können und strafen alle Lügen und schicken den BRC, den jeder irgendwo im Mittelfeld oder höheren Mittelfeld gesehen hat, nach unten. Ich glaube, das ist die viel leichtere psychologische Situation als aus BRC-Sicht. Die müssen wir jetzt schlagen. Und wenn wir die nicht schlagen, steigen wir ab, mal so etwas überspitzt formuliert. Man ist ja dann logischerweise noch nicht abgestiegen. Aber das ist natürlich richtungsweisend mal mindestens und mit dem falschen psychologischen Vorteil. Also man sollte tunlichst vorher punkten.
Wir werden uns das anschauen und ich hoffe natürlich aus BHC-Sicht und auch, weil ich aus der Stadt komme, dass das ein gutes Ende nimmt. Das ist ja ganz klar und vielleicht müssen wir dann in dieser Saison nicht mehr über den BHC sprechen hier bei Kreisab. Worüber wir aber sprechen müssen, ist auf jeden Fall die Vertragsverlängerung der Bundestrainer. Das mache ich aber gleich mit Christian Stein, denn die nächste Aufzeichnung wartet schon, Tom. Ich habe quasi keine Zeit mehr, weiter mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Wir machen jetzt die erste Pause heute und dann geht's gleich um die Bundestrainer und um den Frauenhandball hier bei Kreisab. Bis sofort. Wir haben heute jede Menge zu besprechen. Das habt ihr eben schon mitbekommen. Sehr lange war der BHC unser Thema und das, was dort los ist. Da brennt so ein klein wenig der Baum, was allerdings nicht heißt, dass sie das da nicht gelöst bekommen können. Aber es wurde etwas anderes gelöst, nämlich beispielsweise die Suche nach neuen Bundestrainern, beziehungsweise anders formuliert. Man hat die Verträge mit den alten Bundestrainern verlängert, mit Alfred Gislason und mit Markus Gaugisch. Und das bedeutet, wir schauen auch ein wenig in den Frauenhandball, das hatte ich eingangs ja angekündigt und das tun wir mit Christian Stein von Handball World. Schönen guten Tag nach Köln.
Ja, hallo Sascha.
Ja, lass uns direkt damit beginnen. Erstmal die Meldung ist ja jetzt alles andere als eine Überraschung, da hatten wir eigentlich mit gerechnet. Und wie fällt deine Einordnung aus?
Ja, also irgendwie ein bisschen komisch ist der Zeitpunkt insgesamt, vor allem bei Alfred Gislason, wenn man dann noch die Olympia-Quali als Voraussetzung macht, da verstehe ich die Kommunikation vom DHB nicht ganz. Also entweder hätte man das Ganze schon direkt nach der EM mit dem Halbfinaleinzug fixieren können oder man hätte das Ganze nach der Olympia-Quali gemacht. Das finde ich alles so ein bisschen seltsam, wie, wo, warum man das jetzt kommuniziert hat, auch warum man beides in einem Block kommuniziert. Ich finde auch ein bisschen komisch, auch wenn ich es teilweise verstehen kann, dass man den Vertrag mit Gislason bis 2027 verlängert. Und nicht aber dann bis 2028. Also will man ein Jahr vor Olympia in L.A. den Bundestrainer wechseln. Also wirkt alles ein bisschen komisch.
Dann erkläre mir doch jetzt zunächst mal mit Bezug auf Alfred Gislason, warum du das seltsam und komisch findest. Da muss ich ja nochmal nachhaken.
Ja, also entweder hätte ich gesagt, okay, die Zielvorgabe war Halbfinale, die Entwicklung der Mannschaft. Ich meine, das werden die beim DHB auch verfolgt haben während der EM. Die waren bei genügend Spielen vor Ort. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen muss, da brauche ich eine Analyse vom Bundestrainer inklusive anschließend noch mal ein paar Wochen nach dieser Analyse, um darüber nachzudenken, wie es denn ist. Entweder weiß ich, das Ding wird entsprechend verlängert oder nicht. Es mag natürlich alles mit diesen Formalien zu tun haben, wer denn überhaupt entscheidet, dass Alfred Gislason weiter Bundestrainer bleibt. Das sind ja die ganzen mehr oder weniger auch Landesverbandspräsidenten mit beteiligt. Vielleicht sollte man auch da mal die Regularien verändern. Das haben ja schon mehrere jetzt in den letzten Wochen durchaus mal gefordert, dass da vielleicht ein Kompetenzteam ist, was dann die Entscheidung auch einfach treffen darf. Aber vielleicht mag es damit zu tun haben.
Ja, das kann natürlich ein Grund sein. Ich finde, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, dass beispielsweise ein Landespräsident oder eine Landespräsidentin darüber entscheidet. Ich glaube, das passt irgendwie nicht so ganz. Ich glaube übrigens, dass das noch nie gepasst hat, aber das ist ein anderes Thema. Darüber werden sich, glaube ich, die Verantwortlichen beim DHB auch mal Gedanken machen, denn das ist ja jetzt nicht nur hier bei Kreisab thematisiert worden, sondern auch an anderer Stelle. Was ich interessant finde in dieser Pressemitteilung, da steht etwas von: Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, unsere Nationalmannschaft auf ihrem Weg bis 2027 begleiten zu dürfen, erklärt Gislason. Das finde ich interessant, weil ein Satz vorher steht: Voraussetzung für die Laufzeit ist eine erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sonst endet der Vertrag in 2024. Und dann das Zitat nachzuschieben mit dem Vertrauen, finde ich dann ein bisschen kurios.
Ja, da hast du meine völlige Zustimmung, und das haben ja auch schon andere Medien jetzt auch gegriffen mittlerweile, dass es kein Vertrauen ist, wenn man dann diese Vertrauen an eine Bedingung irgendwie knüpft. Wirkt alles, wie gesagt, in der Kommunikation, hätte man es dann auch nach der Olympia-Qualifikation machen können. Klar, so spart man sich vielleicht dann die Nachfragen, wenn man dann in Hannover beim Turnier ist. Aber irgendwie ist es doch ein bisschen komisch von der Kommunikation her.
Gut, ich meine, das Ding wird in gut einer Woche gespielt oder besser gesagt in anderthalb bis zwei, und dann hätte man eigentlich warten können oder hätte man von DHB-Seite ja auch kommunizieren können: Nee, wir wollen uns jetzt erstmal aktuell auf das Sportliche konzentrieren. Das ist deutlich wichtiger. Das ist unser Fokus, Qualifikation für die Olympischen Spiele, und dann haben wir danach noch genug Zeit, um mit Alfred Gislason dann nochmal ein bisschen genauer über die Vertragsverlängerung zu sprechen. So hätte ich das gemacht. Heißt nicht, dass das richtig ist. Es ist jetzt anders gekommen, und wie gesagt, es gibt diese Voraussetzung, dass man sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und auch sehr interessant, der Punkt, den du angebracht hast: Möchte man dann wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Los Angeles nochmal den Bundestrainer wechseln? Tendenziell würde ich jetzt mal behaupten, eher nicht, ja, weil bei einer Heimweltmeisterschaft 2027 wird das klare Ziel dann auch mit dieser aktuell ja noch jüngeren Mannschaft sein, eine Medaille zu gewinnen, und dann wäre man sowieso automatisch wahrscheinlich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Aber gut, das ist dann noch Zukunftsmusik. Der Vertrag mit Markus Gaugisch wurde auch verlängert. Was sagst du dazu?
Ja, finde ich grundsätzlich eine ganz gute Sache. 2026, glaube ich, auch der richtige Zeithorizont. Da ist das Heimturnier 2025. Von daher ist das, glaube ich, verständlich, dass man dann sagt, okay, man verlängert jetzt erstmal um 2 Jahre und macht nicht direkt 3 oder 4 Jahre entsprechend. Finde ich relativ normal. Wenn man jetzt schon mal auf die Kader für die Olympia-Qualifikationen gucken, dann sieht man auch, dass Markus Gauge schon die nächsten jüngeren Spielerinnen im Blick hat, die zumindest eine Perspektive haben. Da sind dann doch ein paar überraschende Namen dabei gewesen und nicht die großen arrivierten Spielerinnen. Da gibt es keine großen Comeback-Diskussionen oder so, sondern da wird der Umbruch praktisch schon jetzt vorbereitet. Das sieht ganz strukturiert aus.
Ja, das glaube ich auch. Da sind einige junge Spielerinnen mit dabei, beispielsweise eine Nike Kühne von der HSG Blomberg-Lippe, von der sehr viele, die sich im Frauenhandball auskennen, extrem viel halten. Ich glaube auch, dass sie in den nächsten Jahren, wenn sie dann mal dabei ist, ein fester Bestandteil dieser Nationalmannschaft wird. Eine Viola Leucht hat längst den Sprung geschafft, aber die war ja jetzt bei den beiden Qualifikationsspielen gegen die Slowakei nicht mit dabei. Und was aber auch interessant ist, an der Stelle sollten wir nicht vergessen, der neue Vertrag von Markus Gaugisch läuft bis zum 30. Juni 2026. Das wiederum ist eher außergewöhnlich. In der Regel enden die Verträge normalerweise nach den Turnieren, aber der schließt jetzt definitiv mal auch die Zeit nach der Heimweltmeisterschaft 2025 mit ein. Ich finde aber generell gut, dass man ihm die Möglichkeit gibt, auch die Mannschaft in den kommenden Jahren weiter nach seiner Idee von Handball zu strukturieren und aufzubauen. 40-18 und 32-18 hat man jetzt in den vergangenen Tagen die Slowakei geschlagen. Wir haben gestern in Düsseldorf zusammengesessen und haben das Spiel beobachtet. Es war verhältnismäßig langweilig, müssen wir ganz ehrlich sein, weil es war klar von Anfang an, die deutsche Mannschaft wird das Spiel gewinnen, hat sich in der Anfangsphase ein bisschen schwerer getan. Das war aber im Hinspiel in der Slowakei ganz, ganz anders. Da hat man den Gegner förmlich überrollt, und ich meine insgesamt, also einmal 40 und einmal 32 Tore, da gibt es gar keine Zweifel. Du hast gestern übrigens auch zu mir gesagt, du hast ein paar Probleme mit dem Qualifikationsmodus, beziehungsweise es ist so, dass sich 20 Mannschaften von 27, die an der Qualifikation teilnehmen, auch für das Endturnier dann in der Schweiz, in Ungarn und in Österreich qualifizieren. Das ist mir deutlich zu viel. Wie geht es dir?
Ja, also ich finde es auch zu viel. Also ich kann das natürlich aus der Sicht der EAF verstehen. Man möchte natürlich auch gerade mit diesen kleineren Nationen wachsen. Aber es ist natürlich ein Problem, dass gerade im Frauenhandball dann doch ein qualitativ wirklich großer Unterschied ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, welche Mannschaften sich dann hinterher mal qualifizieren werden, da wird halt richtiges Kanonenfutter irgendwie mal zur EM fahren. Ob man da vielleicht den zweiten vor dem ersten Schritt insgesamt unternommen hat, das weiß ich nicht. Also vielleicht hätte man da, wie man es ja sonst auch irgendwie im Nachwuchsbereich macht, mit einer B-Europameisterschaft irgendwie arbeiten können oder sowas oder die Entwicklung in den Nationen, in den kleineren Nationen irgendwie noch vorantreiben können. So wird es halt, ja, wenn wir jetzt überlegen, im Normalfall werden sich aus unserer Gruppe die Ukraine und die Slowakei dann vielleicht sogar beide durchsetzen, noch einer als bester Gruppenvierter oder so, dann kann man mal sehen, mit was für deutlichen Ergebnissen wir bei dem Turnier rechnen müssen. Frankreich schlägt Slowenien mit 41-22. Die spielen um eine Olympia-Qualifikation jetzt gegen Deutschland. Also da scheint sich leistungstechnisch irgendwas aufzutun.
Das ist auch ein unfassbares Ergebnis gewesen. Ja, da waren in Orléans in der Nähe von Paris 9000 Zuschauer in der Halle und Frankreich hat den WM-Pokal präsentiert. Entsprechend waren die natürlich heiß wie Frittenfett, gar keine Frage. Sie haben aber auch das Hinspiel in Slowenien mit 35-20 gewonnen. Das sagt auch ein bisschen was und Slowenien hat da in Bestbesetzung gespielt. Und interessant auch im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation dann Mitte April in Neu-Ulm. Montenegro, einer der anderen deutschen Gegner, hat zweimal mit einem Tor gegen Serbien gewonnen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, Christian, wenn sich Deutschland da nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren wird, dann kann ich der Mannschaft auch nicht mehr helfen, denn jetzt hat sie alles in der eigenen Hand, vor eigenem Publikum auch. Aber ich will noch mal auf ein paar andere Ergebnisse eingehen. Jetzt ist ja Portugal nicht gerade dafür bekannt, eine Frauenhandballmacht zu sein. Die haben aber beispielsweise in ihrem Qualifikationsspielen jetzt am Wochenende, muss ich gerade noch mal schauen, zu Hause mit 38-22 gegen Finnland gewonnen. Italien, auch keine Macht im Frauenhandball, nicht mal eine Mannschaft, die sich irgendwie für Turniere qualifiziert hätte in der Vergangenheit, gewinnt mit 43-8 gegen Lettland. Die Färöer Inseln gewinnen mit 39-21 gegen Luxemburg. Also schwierig. Wenn wir uns erinnern, im April des vergangenen Jahres war Griechenland deutscher Gegner in den WM-Playoffs, gewinnen mit 27-23 gegen Bosnien. Griechenland hatte nicht den Ansatz einer Chance gegen die deutsche Mannschaft. Also ich tue mich enorm schwer damit, dass das eine gute Idee ist, die Frauen-EM jetzt schon auf 24 Mannschaften zu erweitern. Da hätte man Minimum 2 Jahre beziehungsweise dann vielleicht sogar 4 Jahre warten sollen. Ich habe den Eindruck, du siehst das genauso.
Ja, ich sehe es auch so. Ich kann die Absicht der EAF allerdings auch verstehen, dass man sagt, nur durch diese Bühne, die man ihnen bietet, wachsen die Nationen. Und das beste Beispiel ist, man braucht halt wie die Färöer bei den Männern halt irgendwie so einen goldenen Jahrgang. Dann kann es auch mal weit gehen für so kleine Nationen. Und es geht natürlich auch darum, Fördermittel zu akquirieren. Ich erinnere mich an Litauen bei den Männern. Da war die EM-Qualifikation, die hat den 4 Jahre in der Finanzierung gesichert. Also das sind halt so Sachen, daran hängt es dann meistens, gerade bei diesen kleineren Nationen.
Kann ich auch verstehen. Das ist natürlich auch wichtig, diese Gelder überhaupt zu generieren, um sie in die Nachwuchsarbeit vor Ort zu stecken und so weiter und so fort. Ja, gut. Ich halte das für äußerst schwierig, insbesondere weil du natürlich jetzt im Frauenbereich das Problem hast, in Zukunft wieder Gastgeberländer zu finden, die in der Lage sind, so ein Turnier überhaupt zu stemmen und auszurichten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Okay, dann hätten wir das besprochen und blicken voraus auf das, was am kommenden Wochenende ansteht, nämlich in Stuttgart das Final Four im DHB-Pokal in der Porsche Arena mit den Halbfinals Thüringer HC gegen SG BBM Bietigheim und VfL Oldenburg gegen TuS Metzing. Und auch da bin ich wieder ehrlich, es bedeutet im Endeffekt, der Halbfinalist beziehungsweise andersrum, der Sieger der Begegnung Oldenburg gegen Metzing wird nächstes Jahr im Europapokal spielen. Das hatten wir ja jetzt in dieser Saison schon so. Bensheim im Vorjahr im Pokal verloren gegen Bietigheim im Endspiel, ist aber dadurch in der European League mit dabei gewesen. Finde ich persönlich nicht gut, diese Regelung. Und es gibt wohl auch schon Diskussionen, dass die Durchführungsbestimmungen dahingehend geändert werden, dass dann der Höchstplatzierte in der Liga, der nicht schon international qualifiziert ist, diesen Platz bekommt, um dann eben Europapokal zu spielen. Was sagst du dazu?
Ja, ich sag dir noch kurz was zur EM und zu den Ausrichtern. Da hatte ich auch mit der EAF am Rande der Handball-EM gesprochen gehabt. Im Endeffekt braucht man 3 Hallen, um eine Handball-EM mit 24 Mannschaften auszurichten, alleine auszurichten. Jeden Tag kann praktisch in einer Halle gespielt werden. Klar gibt es fürs Finale eine größere Anforderung, aber auch das ist nicht utopisch, dass das ein einziges Land irgendwie stemmen könnte, abgesehen von Deutschland. Jetzt komme ich mal zum Final Four. Ja, deine Rechnung ist natürlich richtig, sofern Bietigheim auch den Pokalsieg holt. Wenn der Thüringer HC den Pokalsieg zum Beispiel holen sollte, dann geht der European League Platz natürlich über den Pokal an den THC und dann würde zum Beispiel Dortmund oder Blomberg als Liga Fünfter dann in die European League rutschen und der Finalist würde leer ausgehen. Ich persönlich, und ich denke mal, bei den Männern ist es auch immer der Fall, wir hatten es in der Vergangenheit, glaube ich, auch mit Lemgo oder sowas. Es ist halt eine Belohnung, um sich da europäisch zu qualifizieren. Ich finde es gut, dass man das auf den Finalisten beschränkt, nicht den dritten Platz noch irgendwie dahernimmt, aber direkt schon den Finalisten sozusagen, nur wenn man Sieger ist, das Ganze zu verteilen. Das fände ich nicht gut, würde den Wettbewerb entwerten. Gerade wenn man so eine dominierende Mannschaft hat, wie es Bietigheim ist, ist es eigentlich eine Sache, da würde sich die HBF wirklich ins eigene Bein schießen, wenn sie das machen würde.
Kurz mal zur Einordnung. Der VfR Oldenburg hat in der ersten Runde des Pokals gegen den TSV Nordharislee gewonnen, Zweitligist. Im Achtelfinale hat Oldenburg beim Zweitligisten Frisch auf Göppingen gewonnen. Im Viertelfinale hat Oldenburg ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gewonnen und jetzt spielen sie eben gegen Metzingen. Es könnte also bedeuten, dass sie einen unfassbar leichten Weg hatten, um Europapokal zu spielen. Ich möchte da keinem Gegner zu nahe treten, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn man ein Heimspiel hatte gegen Leverkusen und sonst bei Zweitligisten gespielt hat und jetzt dann vielleicht in einem Spiel mal Spielglück hatte oder wie auch immer, der Gegner keine gute Tagesform, man selber spielt herausragend, kann ein richtig guter Auftritt dafür reichen, Europapokal zu spielen. Das ist mir persönlich tatsächlich zu wenig. Aber gut, das ist halt meine Meinung. Wer wird den Pokal denn gewinnen und warum? Und ist Thüringen gegen Bietigheim das vorweggenommene Endspiel, wenn man auch überlegt, wie die beiden Mannschaften in der Liga bislang gegeneinander gespielt haben und wo sie in der Liga stehen und wie sie auftreten aktuell?
Ja, ich würde schon sagen, dass Bietigheim gegen THC das vorweggenommene Endspiel ist. Also wir müssen uns nicht vormachen, Bietigheim ist der haushohe Favorit auf den Titelgewinn. Der THC hat aber auch letztens in der Liga gezeigt, dass sie halt mit einer guten Leistung Bietigheim wirklich in Schwierigkeiten bringen können. Ich rechne damit, dass Xenia Smits wieder spielen wird bei Bietigheim, die ja jetzt auch die Nationalmannschaftspause zur Schonung genutzt hatte. Und das wird sich schon bemerkbar machen. Ich glaube, beide Mannschaften werden aus diesen unterschiedlichen Halbzeiten ihre Lehren ziehen und wir werden hoffentlich ein Spiel sehen, was dann über 60 Minuten spannend ist. Und am Ende wird sich aber die Qualität von Bietigheim da aus meiner Sicht durchsetzen.
Und im zweiten Halbfinale, wen siehst du da vorne?
Ich glaube, mit Blick auf die Tabelle ist es 7. gegen 8. oder so ungefähr. Also auf jeden Fall ein Duell von Tabellennachbarn, dementsprechend knapp wird. Und der VfL Oldenburg ist immer eine Pokalmannschaft. Das ist die vergangenen Jahre immer so gewesen. Deswegen ist mein persönlicher Favorit irgendwie der VfL Oldenburg, auch wenn Metzingen natürlich ein paar mehr Fans wahrscheinlich den kurzen Weg nach Stuttgart machen lässt. Aber Oldenburg ist, glaube ich, auch mit 200 Fans oder sowas vor Ort. Und der THC wird sowieso seine rote Wand haben. Also da werden alle Teams gut vertreten sein.
Ja, das glaube ich auch. Natürlich, der Weg von Metzingen nach Stuttgart ist nicht allzu weit. Die stehen auf Platz 6, so ist es korrekt. 18-14 Zähler, Oldenburg 7. mit 17-17 Zählern. Also es wird eine ausgeglichene Partie. Und ich glaube auch, mit dem Ergebnis aus der Liga im Rücken kann der THC zumindest das Spiel gegen Bietigheim relativ lange knapp halten. Ich glaube aber auch, dass Bietigheim sich da durchsetzen wird und dass sie am Ende auch Pokalsieger werden. Und wenn dann Metzingen in der Liga auf Platz 6 landet, dann kann ich damit auch leben, wenn sie Europapokal spielen, weil sie sind nicht so extrem weit von der Spitzengruppe um Bensheim, Thüringen und Dortmund sowie Blomberg entfernt. Also das nenne ich jetzt mal Spitzengruppe, weil Bietigheim ein bisschen vorne weg ist. Und letzte Saison, da ist Bensheim Achter geworden und hat Europapokal gespielt. Und das ist mir dann halt am Ende etwas zu wenig. Okay, dann haben wir das auch alles besprochen. Christian, herzlichen Dank. Viele Themen heute bei Kreisab. Ein weiteres gibt es jetzt gleich im Interview in der Woche nach einer ganz kurzen Pause. Wie immer gibt es natürlich noch ein Interview der Woche und wie immer gibt es zum Start dieses Interviews ein bisschen Werbung für patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch nur einmal spenden. Wie auch immer euch das recht ist, ich freue mich auf jeden Fall drüber und ich freue mich auch, wenn ihr Kreisab folgt auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Und jetzt begrüße ich einen, darf ich noch sagen, Kollegen Arne Wohlfahrt oder darf ich das nicht mehr sagen?
Doch, natürlich.
Viele Jahre mein HSG-Experte gewesen für die Wetzlarer Neue Zeitung, mittlerweile ja die Verlagsgruppe Rhein-Main, ist das korrekt, ne? Aber da bist du ja nicht mehr aktiv. Erstmal hast du uns Handballer in den Rücken gekehrt, das fand ich damals eigentlich schon eine Frechheit. Und bist zum TSV Steinbach-Haiger in die Regionalliga Südwest gegangen. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Du bist ja im Rahmen deiner Tätigkeit damals auch schon mal Gast gewesen, hast ein bisschen was darüber erzählt, aber da möchte ich heute nochmal ganz explizit in die Tiefe gehen, weil es ja grundsätzlich immer heißt, im Januar dann regelmäßig, was können die Fußballer vom Handball lernen? Und ich bin gespannt, was du uns sagen wirst, was die Handballer vom Fußball lernen können, weil das ist sicherlich auch was, wo wir uns im Handball noch ein bisschen was abschauen können. Und ja, vielleicht erklärst du allen überhaupt erstmal, warum ich dich jetzt wieder als Handballer hier bei uns begrüße. Denn du bist mittlerweile für die HSG Wetzlar tätig. Und das, wir sprechen am 2. März vor dem Spiel gegen Flensburg miteinander, seit gestern.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dabei sein kann. Ja, ich bin quasi in den Handball zurückgekehrt. Bin seit gestern offiziell bei der HSG Wetzlar angestellt. Bin dort Geschäftsleiter und verantwortlich für die Bereiche Sponsorbetreuung, also Partnermanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und bin Leiter der Geschäftsstelle und bin nach 4,5 Jahren, die ich beim TSV Steinbach war, eben jetzt wieder im Handball, allerdings natürlich mit einer anderen Perspektive, also auf den Handball. Als Journalist war es ja eher immer von außen, der Begleiter und jetzt eben mittendrin beim Verein und ich freue mich sehr, war ein Entschluss, den ich selbst getroffen habe und ja, bin gespannt auf gleich das Spiel, aber generell natürlich auf die kommenden Wochen, Monate, hoffentlich Jahre.
Wenn ihr diese Sendung hört, wisst ihr natürlich längst, dass die HSG gegen die SG sensationellerweise gewonnen hat. Nein, Spaß beiseite, wir haben keine Ahnung. Wir wollen auch gar nicht so sehr über das Sportliche sprechen, sondern ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, mir ist wichtig auch mal einen Vergleich zu ziehen und zu überlegen, was macht der Fußball gut und was macht der Handball vielleicht noch nicht so gut. Aber erstmal dieser Seitenwechsel, den du jetzt vollzogen hast, den hast du ja einmal schon vollzogen in Richtung Fußball. Das ist nochmal ein Unterschied. Du bist aus dem Handball rausgegangen. Wie hast du den Handball in den letzten 4,5 Jahren erlebt?
Also schon auch insofern intensiv, dass ich viel Handballspiele im Fernsehen angeschaut habe. Also ist tatsächlich so, dass bei uns zu Hause häufiger Handball als Fußball lief und läuft. Ich habe Podcasts gehört, aber was nicht mehr der Fall war, dass ich live in der Halle war, das ließ sich einfach zeitlich nicht so einrichten. Also ich habe tatsächlich das erste Spiel live in der Halle im vergangenen Jahr, 2022 im November bei den Rhein-Neckar-Löwen gesehen. Das war ein Geschenk für meinen Sohn. Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin. Da war ich das erste Mal wieder in der Halle nach fast 3 Jahren. Und hier in Wetzlar war es dann das erste Mal wieder im ersten Spieltag dieser Saison, als die HSG gegen Magdeburg gespielt hat, wo wir als Familie uns das Spiel angeschaut haben. Und vorher, wie gesagt, ich habe das intensiv verfolgt. Handball ist meine Herzensangelegenheit. Und dadurch, dass ich natürlich durch den Job vorher auch viele Kontakte habe und auch natürlich das eine oder andere mitbekommen habe, habe ich das intensiv verfolgt, aber eben nicht mehr live in der Halle, weil das ging zeitlich nicht.
Die klassische Frage an der Stelle ist welche? Hast du es vermisst? Hast du es so sehr vermisst, dass du irgendwann gesagt hast, ich muss zu meinem Sport Nummer eins zurück, weil natürlich magst du auch Fußball, sonst hättest du nicht im Fußball gearbeitet. Ich glaube, das ist relativ klar, aber man fragt ja dann auch Aktive, wenn die aufhören, wirst du es vermissen? Dann ist immer die Antwort, ja, ich werde die Kabine vermissen. Ich meine, du als Journalist kannst nicht die Kabine vermisst haben, aber was hat dir eventuell gefehlt?
Also erstmal war es jetzt nicht mein Lebensplan zu sagen, ich muss in den Handball zurück oder ich will unbedingt im Handball arbeiten. Das hat sich tatsächlich jetzt so ergeben. Aber ich muss schon sagen, dadurch, dass ich dann auch jetzt im Januar bei der Handball-EM zweimal war, in Berlin und in Köln und alte Kollegen getroffen habe und auch jetzt schon gestern der erste Tag, wo wir eine Mittagspause hatten, Jasmin Kamčić mit dabei war und man einfach über Handball quatschen kann, da merke ich halt schon, dass diese Sportart mir einfach näher ist. Mir ging es im Fußball überhaupt nicht schlecht. Fußball ist auch ein toller Sport. Aber wenn du so eine Begeisterung für Handball hast und so ein Faible dafür hast, dann ist das einfach schön, wenn man jetzt auch das in seinem Beruf wieder nutzen kann. Und das war ja als Journalist auch so, dass ich sehr, sehr gerne über Handball geschrieben habe und diese Erlebnisse vor Ort genossen habe. Bei all dem Stress, den man als Journalist auch hat, das gehört ja auch dazu. Aber das waren schöne Momente und deswegen bin ich froh, hier zu sein und ich habe es auch ein bisschen vermisst, diese Hallen und die Menschen, die ich kennenlernen durfte und die ich jetzt wiedersehe, die sind mir natürlich schon auch wichtig gewesen und wenn jeder in seinem Alltag ist, dann schafft man es häufig nicht, sich zu treffen oder zu sehen. Und dann bildet der Handball jetzt wieder einen guten Rahmen, um einfach das wieder aufleben zu lassen.
Ich kann mich erinnern, ich habe damals gesagt, ich komme auf jeden Fall mal vorbei, mir ein Spiel des TSV Steinbach-Heiger anzuschauen. Es hat nicht geklappt, muss ich zugeben. Aber da sieht man mal, wie schwierig das ist, wenn du dann auch erzählst, dass du quasi 3 Jahre gar nicht in der Halle warst, weil es zeitlich einfach nicht ging und die Spielpläne überschneiden sich dann. Und wenn man dann irgendwo Geschäftsführer ist bei einem Fußball-Regionalligisten, dann kann man nicht sagen, ach nee, dieses Wochenende kümmere ich manchmal um was anderes, ich gehe zum Handball. Das ist dann relativ schwierig. Aber hast du vielleicht am Anfang auch bewusst gesagt, ich muss das hinter mir lassen?
Nein, also ich hätte das, man muss natürlich auch sagen, dass ich 2019 im August den Wechsel vollzogen habe, bin zum Fußball gegangen und wir haben im März eine Pandemie gehabt, also im März danach, also da war ja der Handball und generell der Sport erstmal am Boden und diese ganzen Live-Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. Das hat natürlich auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Strecke dann am Ende so lang war. Aber was war die Frage?
Ist egal, wir können einfach weitermachen, ist gar kein Problem. Lass uns nochmal über die Entscheidung an sich sprechen, die du damals getroffen hast, eben die Seiten zu wechseln, ganz andere Perspektive einzunehmen. Wie lange hast du gebraucht damals bei der TSV Steinbach-Heiger, bis du in der Rolle wirklich drin warst, die du dann ausfüllen musstest?
Also erstmal die Gründe damals, die Seiten zu wechseln, hatte viel auch mit der Situation der Zeitung zu tun oder des Arbeitgebers zu tun. Wenn du in meinem Alter, wir sind ja ungefähr gleich alt, ich kenne als Journalist 2 Kurven und die gingen immer nach unten. Die Abozahl und die Zahl der Anzeigenerlöse. Und das vermittelt einem, wenn man, glaube ich, schon nicht ganz eiskalt ist, schon manchmal ein Gefühl, dass man gucken muss, wo man bleibt. Und ich bin ja nun Familienvater und ich bin von Wetzlar nach Hause in der Zeit, ich sag mal 2017, 2018 oft gefahren und habe gedacht, boah, wo soll das hinführen? Also wo geht das hin? Wo geht die Reise hin? Weil nicht meine Angst war, was passiert die nächsten 5, 10 Jahre, sondern was ist vielleicht danach? Kannst du mit diesem Job noch Geld verdienen? Ist das so, dass man damit eine Familie ernähren kann? Also ich glaube, es wird immer wichtig sein, dass geschrieben wird, dass berichtet wird, dass unabhängig berichtet wird. Aber die Frage ist ja eben, kannst du damit noch Geld verdienen? Was wird dafür bezahlt? Wie viel Wert hat das noch? Und auf diesen Autofahrten habe ich ganz oft überlegt und habe gedacht, Mensch, du musst mal irgendwas anderes machen. Du musst mal irgendwie irgendwo anders hinkommen. Aber ganz ehrlich, ich hatte keine Idee oder nicht den Drang oder auch nicht die Not in dem Moment, das tatsächlich irgendwie zu forcieren. Und dann gab es natürlich auch in meinem Verlag die eine oder andere Entwicklung. Du hast eben schon mal angedeutet, das ist in die VRM gewechselt. Da sind viele Veränderungen vorgenommen worden. Und ich habe schon gemerkt, dass die Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr so gut waren, wie sie waren. Also da wurde viel gespart. Die Berichterstattung vor Ort wurde eingeschränkt, eben aus Kostengründen. Und da gab es schon bei mir und auch nicht nur bei mir, bei anderen Kollegen ja auch eine gewisse Unzufriedenheit. Und in diese Unzufriedenheit kam damals ein Anruf des TSV Steinbach, um die Frage eben, ob ich mir vorstellen könnte, bei denen den Job des Geschäftsführers für Marketing und Kommunikation zu übernehmen. Und ich muss sagen, ich habe nicht lange gebraucht, um diese neue Rolle einzunehmen. Das hängt aber auch natürlich damit zusammen, dass das jetzt in Steinbach auch nicht so ist wie bei einem Fußball-Bundesligisten, wo 47 Presseanfragen am Tag kommen, sondern das ist alles wesentlich geschmeidiger, wesentlich ruhiger. Und insofern sind auch, glaube ich, nie so große Konflikte entstanden, die du vielleicht zwischen Journalisten hast, wenn du einen Verein vertrittst und die Interessen des Vereins eben wahren willst und auf der anderen Seite dann Zeitungshäuser sind, Journalisten sind, die natürlich ein anderes Interesse haben, was vollkommen legitim ist, aber die eine Leserschaft oder eine Hörerschaft oder eine Zuschauerschaft verpflichtet sind. Und als Verein willst du natürlich immer die Kommunikation so gut führen, dass du als Verein gut dastehst. Und da gibt es Reibungspunkte, aber die haben wir in Steinbach jetzt höchst selten gehabt.
Hat dir deine Rolle, die du vorher hattest als Journalist, geholfen, diese Dispute, nenne ich sie jetzt mal, oder Diskussion, diese Reibung, schneller oder einfacher zu lösen?
Ja, ich glaube schon, weil man muss einfach Verständnis haben. Also du musst Verständnis haben für die einzelnen Rollen. Also ich finde das auch wichtig und das sage ich immer wieder, dass Journalisten kritisch einen Verein oder eine Gesellschaft oder eine politische Landschaft begleiten. Ne? Dass wir immer wissen, dass man sich auf bestimmte Leute verlassen können, die ein ganz wachsames Auge haben. Und wenn du als Verein irgendwas schlecht machst, dann darfst du dafür kritisiert werden. Es muss immer niveauvoll bleiben, also es darf nicht unter der Gürtellinie sein. Aber ich glaube, man muss diese unterschiedlichen Perspektiven, die muss man verstehen und akzeptieren. Und ich glaube, wenn man das kann, dann hat man viel geschafft. Und wenn man dann ein vernünftiges Miteinander hat, dann steht da einer guten Zusammenarbeit auch nichts im Wege.
Jetzt kommt eine rein hypothetische Frage und die sind immer sehr schwer zu beantworten, weil es natürlich spekulativ ist. Wenn der Geschäftsleiter Arne Wohlfahrt vor anderthalb, zwei Jahren gleichzeitig auch Journalist gewesen wäre, hätte er relativ kritisch über die HSG Wetzlar berichten müssen. Mehrere Trainerwechsel, wenig Konstanz und so weiter. Wird dir das jetzt auch nochmal helfen? Ich meine, du kennst natürlich die Kollegen. Du hast mit Volkmar Schäfer, der HSG-Experte jetzt hier bei Kreisab ist, auch jahrelang zusammengearbeitet. Das heißt, du weißt ganz genau auch, wie der tickt, wie man den zu nehmen hat und so weiter. Aber wenn jetzt die HSG anfängt, wieder so zu spielen wie in der Vorsaison, jetzt bewusst überspitzt formuliert, dann wird er auch irgendwann anfangen, deutlich kritischer zu berichten. Ich meine, jetzt ist die Saison absolut in Ordnung. Was glaubst du, wie wärst du damit umgegangen oder wie wirst du vielleicht auch in Zukunft damit umgehen?
Also ich habe es ja gesagt, wenn die Leistungen schlecht sind oder irgendwas schlecht läuft, dann muss man das auch so darstellen. Also finde ich das überhaupt nicht problematisch. Und wenn Dinge passieren, die falsch waren, dann darf man das auch so benennen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir haben gerade gestern, habe ich mit Björn Seib kurz, oder wir haben viele Gespräche gestern geführt, aber eins ging dann um das Spiel gegen Balingen und um die Berichterstattung darüber oder das Posting, was wir gemacht haben, was sehr selbstkritisch war. Und ich fand das genau richtig, weil wenn ein Spiel so läuft wie gegen Balingen, was einfach ganz, ganz enttäuschend war für alle Beteiligten, also für die Mannschaft natürlich auch, aber für den Verein, für jeden Fan, für jeden Sponsor, das war ja ein absolut einschneidendes Erlebnis, dieses Spiel, dann kannst du in der Berichterstattung, die du als Verein pflegst, dann musst du das auch so benennen. Da brauchst du ja nichts schönreden bei so einer Partie. Und deswegen, wie gesagt, ich finde, man muss da vor allen Dingen respektvoll miteinander umgehen und fair miteinander umgehen. Und dann, glaube ich, findet man da gute Wege.
Passiert das zu oft, dass im Sport die Dinge schön geredet werden von Vereinsseite und zu wenig Ehrlichkeit und Klartext herrscht? Weil, ich meine, was spricht denn dagegen? Du hast das ja gerade sehr gut dargelegt, warum das auch wichtig ist. Weil ich habe das Spiel gegen Walingen kommentiert zufälligerweise und habe dann am Ende gesehen, wie die Leute früher aus der Halle gegangen sind. Das habe ich im Handball eigentlich noch nie gesehen. Und ich kann das in dem Spiel auch nachvollziehen, weil die HSG schlecht gespielt hat. Ich persönlich würde nie vor Abpfiff eine Halle verlassen, aber es muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Die Leute haben auch gepfiffen und hatten keine Lust mehr. In dem Moment haben sie gezeigt, das hat uns nicht gefallen, was wir hier gesehen haben. Und das gibt's ja in anderen Hallen auch. Also nicht, dass die Zuschauer vielleicht vorgehen, aber dass sie unzufrieden sind mit der Leistung der Mannschaft. Da würde ich persönlich mir wünschen, und jetzt bin ich der Journalist und du bist ja jetzt der Vereinsmitarbeiter seit gestern, dass man da häufiger mal sagt, ja, das war einfach nicht gut von uns. Und das offen anspricht, das fehlt mir auch beispielsweise in Interviews, die ich dann beispielsweise auch bei den Übertragungen hier bei Dein sehe, weil ich werde jetzt gleich hier das Spiel auch kommentieren gegen die SG Flensburg-Handewitt. Da würde ich mir wünschen, und ich glaube, im Handball sind wir dann auch relativ gut aufgestellt, dass dann auch öfters gesagt wird, ja, das war halt Käse, was wir gespielt haben.
Also ich glaube tatsächlich, dass der Handball da nicht so das große Problem hat. Im Fußball finden wir das ja viel häufiger, auch von der Vereinskommunikation her, dass das teilweise dann schon einfach schön geredet wird. Aber das Wichtige ist, dass man seine eigenen Spieler, also die ja dann die Angestellten des Vereins sind, dass man die nicht vorführt, indem man irgendein Posting oder irgendeine Berichterstattung wählt, wo man jetzt einen irgendwie an den Pranger stellt. Das können dann vielleicht unabhängige Medien eher machen. Da musst du als Verein immer ein bisschen wachsam sein. Aber grundsätzlich, grundlegend Dinge anzusprechen, die nicht funktioniert haben, ich finde, das ist nicht schlimm und das gehört dazu. Und ich glaube, dass es sogar von Fans und Zuschauern, auch Sponsoren honoriert wird, wenn du selbstkritisch mit dir umgehst und nicht nach schlechten Spielen, nach schlechten Leistungen oder schlechter Entscheidung noch irgendwie versuchst, schön zu reden.
Hast du dir vorgenommen, jetzt für deine neue Position, da vielleicht Dinge auch offensiv anzugehen und zu ändern, vielleicht nicht, aber anzupassen, sagen wir es mal so, dass du noch mehr Verständnis aufbringst für die andere Seite, weil du eben diese Rolle hattest?
Ja, ich werde es zumindest versuchen. Also das ist schon mein Anspruch und das, was ich machen möchte und den Umgang mit Journalisten, mit ehemaligen Kollegen natürlich zu pflegen. Und ich hoffe, dass es gelingt. Wir werden bestimmt auch mal anderer Meinung sein. Aber wie gesagt, respektvoller Umgang steht über allem und ich glaube, damit lässt sich viel regeln.
Und ich glaube, ihr habt hier auch noch einigermaßen Glück. Das ist kein Verein, der so komplett im Fokus steht, natürlich hier. Bei den lokalen Medien, das ist klar, in Gießen und Wetzlar und in der Umgebung ist ja durchaus ein bisschen was geboten, was die Berichterstattung angeht. Aber es sind jetzt nicht, und damit möchte ich euch nicht so nahe treten, die Füchse Berlin, die Rhein-Neckar-Löwen oder der THW Kiel. Ich glaube, da hat man auch schon einen Vorteil.
Ja, der Boulevard ist hier nicht so zu Hause, das kann man schon sagen. Manchmal ist es auch vielleicht ein Nachteil, weil du dir wünschst, dass noch ein bisschen mehr Fokus draufkommt. Aber ich glaube schon, dass die Zeitungen hier, ich kenne sie ja alle sehr, sehr gut, sehr ausführlich über den Verein berichten. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich eingangs gesagt hatte. Diese Frage, was kann denn der Fußball vom Handball lernen, die eigentlich jedes Jahr im Januar wieder neu gestellt wird und dann gibt es irgendein Posting, ja, die können das und das und das lernen. Ich glaube aber, andersrum ist es genauso. Was hast du aus deiner Zeit im Fußball wahrgenommen, aufgesaugt, erlebt, wo du sagst, das täte uns im Handball vielleicht ganz gut, da können wir auf jeden Fall von lernen und da kommen wir vielleicht auch einen Schritt nach vorne in Sachen Professionalität und so weiter.
Also grundsätzlich mag ich diese Vergleiche überhaupt nicht. Also jeden Januar finde ich es immer wieder absurd, wenn dann diese Frage kommt oder dieser Vergleich kommt, das können die Fußballer vom Handball lernen, wie die sich beackern und bearbeiten und wie fair die miteinander umgehen, weil ich finde, das macht den Handball irgendwie immer so ein bisschen klein. Also ist immer so, ach der Handball, wie schön und guck mal, das können die davon lernen und jetzt schaut mal, liebe Fußballer. Und ich finde, der Handball kann viel selbstbewusster sein, der muss sich nicht immer mit dem Fußball vergleichen. Es gibt ja auch andere Ballsportarten, da ist es ähnlich wie im Handball, der Umgang untereinander sehr, sehr gut. Ich habe ja nun im Fußball in der vierten Liga gearbeitet, also ich kann gar nicht so viel über Bundesliga, zweite Liga und so weiter sagen, wo das Geschäft einfach auch immer noch mal anders ist. Also wir sind natürlich auch als TSV Steinbach-Haiger bestrebt gewesen, sehr professionell zu arbeiten. Und in der Fußballregionalliga geht da wie so ein Cut durch die Liga. Du hast ungefähr die Hälfte der Mannschaften, die das im Vollprofitum machen. Da gehörten wir dazu. Und die andere Hälfte, die das so semi-professionell machen. Aber alleine, dass es in der vierten Liga so professionell zugeht, zeigt ja einen großen Unterschied zum Handball. Ne? Wenn wir gucken, im Handball ist das zumindest hier in Hessen die Oberliga. Das ist Amateursport. Das ist, ohne denen nahe treten zu wollen, natürlich alles, was nebenbei gemacht wird. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Bundesliga schon sehr professionell aufgestellt sind. Auch viele Dinge in den vergangenen Jahren einfach gut gemacht worden. Und zum Beispiel auch die Partnerschaft mit Dein schon auch der Weg in die richtige Richtung ist, weil der Handball eine Plattform hat, wo man das anschauen kann, weil die Vereine unglaublich viel Material auch zur Verwertung bekommen, um dieses ganze Produkt Handball permanent am Leben zu halten. Das ist schon gut. Aber ich glaube, unterhalb der Bundesliga, da muss der Handball sich noch weiter professionalisieren und da muss man auch Strukturen schaffen. Und wenn ich die vergangenen Folgen von Kreisab gehört habe, dann muss man natürlich auch gucken, wie kann man Strukturen innerhalb des DHB anpassen. Also die Bundestrainerfrage habt ihr thematisiert, die Entscheidungsfindung da. Ich glaube, da ist schon auch ein bisschen Reformbedarf da. Ich glaube, da findet man kaum zwei Meinungen. Und auf der Gegenseite, deine Folge vergangene Woche, wo über Ticketpreise gesprochen wurde, wo vielleicht auch ein bisschen über den Handball gesprochen wurde, der sich so ein bisschen abgehoben teilweise fühlt. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir vom Fußball nicht so viel adaptieren, sondern dass wir schon gucken, dass wir irgendwo auch ein bisschen da bleiben, wo wir herkommen und wo der Handball ja auch seinen ganz eigenen Charme entwickelt hat und wo er natürlich auch so viel positives Feedback bekommt. Und man darf nicht die Fehler machen, in den Phasen, wo es so gut läuft, die Bodenhaftung zu verlieren und irgendwie zu gucken, dass man die Kuh melkt ohne Ende. Ne? Also, dass man versucht, immer nur noch alles unter dem monetären Gesichtspunkt zu sehen. Weil, und da können wir vom Fußball lernen, vom großen Fußball, wenn man sich das in der Nationalmannschaft anguckt, Fußballnationalmannschaft, dann sehen wir, dass diese Fehler ja genau gemacht wurden, als der Erfolg groß war. Als die WM 2014 gewonnen wurde, hat jeder im DFB gedacht, boah, wir sind die Größten. Die haben Kampagnen, Marketingkampagnen aufgelegt, die denen letztlich um die Ohren gehauen wurden, als sie 2018 und 2022 ausgeschieden sind in der Vorrunde. Und wenn du dann keine Trainingseinheiten mehr öffentlich für Kinder und Jugendliche machst, dann wird dir das im Falle des Misserfolgs um die Ohren gehauen. Wenn du nur noch um 21 Uhr spielst, dann wird dir das um die Ohren gehauen. Und ich glaube, da muss man eben einfach gucken, dass man da einen gesunden Mittelweg findet. Geld verdienen ist wichtig, auch für den Handball. Ich glaube, da kann auch noch mehr generiert werden, um Strukturen auch innerhalb der Vereine verbessern zu können, also Geld, was auch in die Vereine fließt, um da professioneller zu werden. Aber man muss immer gucken, dass man das Rad nicht überdreht.
Du hast gerade vom gesunden Mittelweg gesprochen. Und ich glaube, da ist der Grad extrem schmal. Ist extrem schmal. Wenn man zum Beispiel mehr Geld für die Zweitligisten generieren möchte, die das, glaube ich, noch dringender gebrauchen können für die Strukturen als die Erstligisten, dann stellt sich die Frage, wie kann man das überhaupt machen? Erstmal danke, dass du die Beispiele nennst aus den vergangenen Folgen von Kreisab, insbesondere die Dinge, die du halt angesprochen hast. Auch da hat Nils Bastek in der Debatte um die Suche nach dem nächsten oder dem gleichen Bundestrainer ja auch gesagt, er möchte keinem zu nahe treten. Aber ist das halt richtig? Sind wir kritisch genug im Handball immer noch? Oder feiern wir vielleicht den Handball auch rund um so eine tolle Europameisterschaft ein bisschen zu viel? Weil die Preiserhöhung beim DHB-Pokal Final Four, die ist nicht mehr erklärbar. Also sie ist erklärbar im Sinne von, natürlich, man möchte jetzt das Geld einnehmen und die Halle wird ausverkauft sein. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die Halle wird voll sein in Köln, wenn das Final Four ausgespielt wird. Aber genau das, was du auch gesagt hast, wir dürfen die Bodenhaftung nicht verlieren. Also der Grat ist extrem schmal.
Ja, ich kann ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Wir hatten, jetzt geht es natürlich in den internationalen Handball, aber wir hatten schon auch geguckt, ob wir als Familie uns in Köln einen Spieltag anschauen. Und wir haben es letztlich nicht gemacht, weil auch da die Preise schon exorbitant hoch waren. Also als Familie, wenn du dann 80 oder 85 Euro für ein Ticket bezahlst, wenn du dann zu viert bist, dann bist du schon mal bei 320 Euro, dann hast du noch nichts gegessen, noch nichts getrunken. Und das war es uns im Endeffekt letztlich nicht wert. Und da müssen wir schon gucken. Wir dürfen auch ein bestimmtes Klientel nicht aus den Augen verlieren. Also wenn wir auch gerade jüngere Leute in die Arenen holen wollen, dann brauchen wir auch Angebote dafür. Wenn wir Familien in die Arenen holen wollen, dann brauchen wir Angebote dafür. Und dann darf das nicht am Geld scheitern, sondern da brauchen wir sinnvolle Konzepte. Aber natürlich, und das wird ja auch bei uns bei der HSG Wetzlar die Aufgabe sein, wir müssen natürlich auch Geld verdienen. Und da dieser Mittelweg, wie du sagst, der ist extrem schmal. Und im Erfolgsfall funktioniert das alles. Dann wirst du eine volle Arena haben. Aber es ist eben auch wichtig für den Fall, wo es mal nicht läuft, ebenfalls auch die Leute in den Hallen zu haben. Weil ich glaube, dann ist es fast noch wichtiger, zumindest um die Mannschaft auch zu unterstützen, dass du ein treues Publikum hast, was eben dann auch da ist.
Was kannst du denn jetzt in deiner Funktion bei der HSG Wetzlar tun, damit ihr beispielsweise Familie mit Kindern hier in die Halle holt? Damit die sagen, ja, das ist nicht zu teuer, wenn wir zur HSG gehen, weil ich kenne eure Ticketpreise nicht. Was kostet hier das teuerste Ticket? VIP mal ausgenommen.
Du erwischst mich jetzt auf dem falschen Fuß.
Ja, du bezahlst auch nie.
Ja, ich glaube 35 Euro die teuerste Sitzplatzkarte. Aber nagel mich nicht drauf fest.
Also dann könnte man beispielsweise so ein Angebot machen. Familie mit zwei Kindern zahlt dann nur 70 Euro. Die beiden Kinder bis zu einem gewissen Alter können sozusagen umsonst mit rein. Klar, ein Kontingent, was natürlich auch überschaubar ist, weil sonst habt ihr als HSG Wetzlar auch ein Problem. Und dazu bekommen die nochmal einmal ein Getränk für jeden. Sowas in der Art?
Ja, müssen wir uns anschauen, aber das ist definitiv auf unserer Agenda, dass wir gucken, wie können wir das Angebot für Familien ausweiten, wie können wir generell das ganze Angebot am Spieltag hier vielleicht auch ein bisschen neu strukturieren und das ganze Event-Heimspiel ein bisschen anders machen. Aber auch da, letzte Folge Kreisab, ist es natürlich auch so, dass es da ganz unterschiedliche Auffassungen geben. Also wir müssen schon auch gucken, dass es immer noch Heimspiel HSG Wetzlar ist und nicht das x-beliebige mit der x-beliebigen Musik aus allen Arenen dieser Welt oder dieses Landes, sodass du gar nicht mehr weißt, sitzt du jetzt in Wetzlar oder bist du in Hamburg oder in Gummersbach oder bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und da geht es auch darum, auf der einen Seite Dinge neu anzupassen, neu zu denken, aber nicht die Struktur und nicht die Geschichte dieses Vereins zu vergessen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man da mit den Leuten spricht, die lange schon dabei sind, sprich den Fans, die ja auch ganz wichtig sind bei so einem Heimspiel, dass man mit denen gemeinsam Dinge überlegt, Konzepte überlegt, wie man dieses Heimspielerlebnis verändern kann, ohne dass diese Veränderung für viele ganz befremdlich wirkt.
Kannst du aus so einer Folge Kreisab wie letzte Woche ein bisschen was lernen auch? Dass du sagst, boah, wenn sich die Fans da so massiv beschweren, müssen wir hier in Wetzlar gucken, dass wir mit denen sprechen. Natürlich können wir denen nicht jeden Wunsch erfüllen, das wird nicht möglich sein, aber dass wir denen maximal entgegenkommen. Hilft sowas weiter, solche Debatten?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man natürlich auch hört, wo sind Brennpunkte, wo sind Diskussionen bei anderen Vereinen oder auf anderen Ebenen. Jetzt geht es ja da um eine Veranstaltung vom DHB. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dazu zu hören und zu gucken, dass man nicht die gleichen Fehler macht oder die gleichen Diskussionen auslöst. Und genauso wird es vielleicht auch mal bei uns was geben, was wir nicht gut gemacht haben, und dann werden andere davon lernen. Wir sind ja hier auch nicht die, die alles richtig machen. Ich glaube, ein Schlüssel ist einfach Kommunikation. Ich glaube, ganz wichtig, dass man miteinander spricht und dass man, ähnlich wie wir es vorhin gesprochen haben, beim Thema Journalist und Verein, so geht es ja hier auch du musst für Verständnis werben. Ne? Klar ist auch, wir können hier die Tickets nicht verschenken und auch für den Verein ist das eine ganz wichtige Einnahmequelle. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Transparenz schafft und die Fans bei dem Weg mitnimmt, dann ist das wichtig, dass sie das dann auch mitgehen. Und wie gesagt, Kommunikation ist da ein Schlüssel und das ist schon auch mein Ziel und auch mein Kollege Tim Thalhoff, der vor 2 Monaten eingestellt wurde, der vorher beim Eishockey war, beim EC Bad Nauheim. Auch der hat das schon gemacht. Also in seinen 2 Monaten, die er jetzt hier ist, hat mit den Fans gesprochen. Und für ihn ist das ebenfalls wichtig. Und ich glaube, dass das schon ein Schlüssel ist, um da einfach für Akzeptanz auf beiden Seiten zu sorgen.
Geht das dann jetzt hier nochmal durch die PR-Durchsicht des Vereins, bevor ich das veröffentliche, oder kann ich das so senden? Das ist ja für mich ganz wichtig.
Du darfst das so verwenden.
Dann habe ich Glück gehabt. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner neuen Station. Ich freue mich, dass du wieder zurück bist im Handball und, oh, ist auf der Smartwatch eine Nachricht gekommen, du musst jetzt wieder los?
Ja, nee, also Home ruft an, also sprich die Familie, die...
Home ruft an, aber du hast doch zu tun, das gibt's doch gar nicht. Heute ist Spieltag, kommen die denn?
Die wollen kommen, ja, also ja. Alle Mann. Dann ist es ja schon wieder fast halb ausverkauft.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber schön, dass du es gesagt hast. Nee, ihr habt ja auf der Stehplatztribüne immer noch ein bisschen Platz. Ja. Arne, herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht lernt der ein oder andere Kollege auch durch dieses Gespräch. Das würde mich sehr freuen, weil ich möchte nochmal betonen, ich finde es ganz, ganz wichtig, natürlich den Handball professioneller zu machen, aber du hast eben von dem Charme gesprochen, den dieser Sport hat und auch diese Nahbarkeit und diese Beständigkeit, diese Nähe auch zueinander, das darf dieser Sport auf gar keinen Fall verlieren. Und mal gucken, was so in den nächsten Jahren hierbei rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank, Arne. Und das soll es gewesen sein mit dieser Folge von Kreisab. Ihr kennt das. Alle weiteren Infos findet ihr auf Facebook, Twitter, YouTube und auf Instagram. Einfach nach Kreisab suchen und nächste Woche wieder rein. Tschüss.